Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus. Mein Name ist René Hausmann, ich bin Radiomoderator, Journalist und leidenschaftlich gerne in der Welt unterwegs. Und wie passend, dass wir hier über Reisen und die Menschen reden werden, mit denen Sie vielleicht schon bald die Welt erkunden. Ich spreche hier mit echten Reiseprofis, mit Menschen, die intensiver Leben zu ihrem Beruf gemacht haben, also Reiseleiterinnen und Reiseleiter von Studiosus. Das sind Charaktere, die im Gedächtnis bleiben und nicht zuletzt fantastische Geschichtenerzähler, die in den vielen Jahren in ihrem Beruf schon richtig viel erlebt haben. Mein Gast ist heute Jürgen Buch aus Berlin. Jürgen, wenn ich auf Reisen gehe, interessiert mich natürlich wahnsinnig, mit wem ich unterwegs sein werde. Kleine Kennenlernrunde, wir starten. Wie alt bist du, wo lebst du und für welche Regionen auf der Welt begeisterst du dich so richtig?
Ich bin fast 52 Jahre alt. Ich begeistere mich ganz besonders für das Baltikum als Reiseregion und für alles übrigens auch, was drumherum liegt, sei das Polen oder Skandinavien und sonstige angrenzende Gebiete, die auch viel Einfluss haben auf das Baltikum.
Wie lange bist du schon als Reiseleiter unterwegs?
Das ist sehr genau bezifferbar. Seit 2007, da habe ich bei Studiosus angefangen.
Also hast du schon richtig lange Erfahrung im Bereich des Reisens. Was ist für dich in der Vorbereitung auf eine Reise das Wichtigste oder die größte Herausforderung, bevor es losgeht?
Bevor es losgeht, ist die Herausforderung eigentlich sozusagen, die Gedanken beisammen zu haben. Das klingt jetzt vielleicht banal, aber jede Reise ist ja ein kleines Kunstwerk. Das klingt jetzt vielleicht übertrieben, wir sind alle nicht Picasso oder so. So meine ich das auch nicht, aber jede Reise hat ja ein Konzept und eine gewisse Komposition. Und vor jeder Reise muss ich mich natürlich auf diese Konzeption einlassen. Ich muss da nochmal eintauchen, auch wenn ich hier am Schreibtisch sitze oder so und versuche, hier sind die Listen, da ist mein Koffer, was muss rein und so. Aber im Hinterkopf spielt hier noch was ganz anderes, nämlich worauf lasse ich mich ein? Und auch die Spannung steigt, auf welche Menschen lasse ich mich wieder ein? Denn das ist bei jeder Reise neu, die Menschen, die mit mir unterwegs sind.
Jürgen, wir sind mit dir heute in der litauischen Hauptstadt Vilnius, die bevölkerungsreichste Stadt des Landes. Wie hast du diese Stadt erlebt, beziehungsweise wann hast du diese Stadt erlebt? Denn du kennst sie ja schon recht lange, wie ich weiß.
Na, ich kenne sie seit dem vergangenen Jahrtausend, um das mal so groß zu fassen. Da war ich in den 90er Jahren dort in Vilnius für die Robert-Bosch-Stiftung. Das war ein Lektorat für die Robert-Bosch-Stiftung an der Universität Vilnius, am Lehrstuhl für Übersetzen und Dolmetschen. Da habe ich also 2 Jahre verbracht und gearbeitet und seitdem die Stadt und die Menschen tatsächlich kennen und lieben gelernt, so sehr, dass ich nach diesen 2 Jahren, dieses Lektorat war begrenzt auf 2 Jahre, tatsächlich überlegt habe, dort leben zu bleiben.
Waren es die Menschen, war es die Stadt, waren es die Bauwerke, die Plätze? Was hat dich gefesselt an Vilnius?
Es ist die Mischung und es kommt noch die Sprache hinzu, möchte ich auch sagen. Es ist zwar eine sehr kleine Sprache, die kaum einer spricht außerhalb Litauens, außer den Exil-Litauern vielleicht, aber auch das fand ich faszinierend. Und Sprache verweist ja schon darauf, was macht man damit? Man spricht mit Menschen. Es sind also in erster Linie die Menschen. Viele, die ich damals kennengelernt habe, die kenne ich auch heute noch gut und besuche sie regelmäßig. Auch außerhalb von Reisen bin ich also dort in Vilnius und sonst wo im Baltikum unterwegs. Einfach um meine privaten Kontakte dahin auch zu pflegen, die Freundschaften. Also das sind die Menschen, die natürlich in einem bestimmten Rahmen leben, in einer Stadt in Vilnius, die ich auch als besonders schön empfinde. Also es kommt hier wieder mal eines zum anderen. Es ist eine große Melange, die mir diese Stadt mit ihren Menschen, mit ihrer Geschichte, mit ihrer Gegenwart, mit ihren Brüchen auch so sympathisch macht.
Jürgen, folgende Situation. Stell dir vor, ich habe nur einen halben Tag, ja, bevor mein Zug geht möglicherweise. Du willst mir aber noch kurz zeigen, was Vilnius so einzigartig macht. Was wäre das? Was würden wir da in diesem halben Tag schaffen? Was würde dir da besonders am Herzen liegen?
Ein halber Tag ist eine Herausforderung.
Ja, soll es sein.
Ja, ich würde auf jeden Fall zunächst mal, also natürlich ist die Altstadt der Kern. Da würden wir beide uns aufhalten und ich würde mit dir eine bestimmte Straße lang gehen. Das ist die Schlossstraße, da gibt's links und rechts ganz viele Läden, Cafés, unterschiedliche Gebäude. Natürlich viele Kirchen, die gibt's in Vilnius an jeder Ecke. Und dann würde ich wahrscheinlich abbiegen, ich weiß ja, dir steht irgendeine längere Reise bevor, ich würde abbiegen in eine noch kleinere Gasse, die Glaser Gasse, da gibt's ein sehr schönes Café. Das heißt zwar das Glück der Frauen, aber Männer dürfen auch rein. Und da gibt es herrliche Sachen, mit denen man sich stärken kann. Furchtbar gesunde Süßigkeiten, aber auch Herzhaftes. Und wenn wir uns da nicht festsetzen sollten, dann würde ich auf jeden Fall noch mit dem Trolleybus rausfahren zu einer wahnsinnigen Kirche. Eine Barockkirche, das klingt jetzt sehr kulturhistorisch, aber die muss man gesehen haben, die Peter- und Paulskirche. Völlig ausgeschmückt mit Stuckaturen, über 2000, kein einziger freier Platz innerhalb dieser Kirche. Und so eine Kirche kenne ich weit und breit nicht. Deshalb, das sind zwei Punkte, die sollte man in Vilnius irgendwie gesehen haben, wenn man nur einen halben Tag hat.
Ich glaube, ich würde meinen Zug besser verpassen, und zwar mit gutem Gewissen, wenn ich dir so zuhöre. Jürgen, nimm uns mal mit, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Was fällt mir denn als erstes auf, wenn ich beispielsweise auf dem Kathedralenplatz starte? Hier soll es ein paar der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt geben. Welche sind denn das und was macht die so besonders?
So, gerade beim Kathedralenplatz, da fällt so eine gewisse Unwucht aus, und ich glaube, auf dem Kathedralenplatz wird deutlich, was für Schichten, auch Verwerfungen, Brüche diese Stadt so hat. Denn der Kathedralenplatz, das ist eigentlich ein Platz aus den 90er Jahren, frisch gepflastert, wo ganz viele Festivitäten stattfinden. Ganz oft, wenn man da ist, ist irgendwie eine Bühne aufgebaut, dann gibt es da Live-Musik oder Aufführungen oder der Stadtmarathon startet da. Das ist so ein bisschen das Herz der Stadt, und wenn das Schuljahr beginnt, gibt es immer große Feste mit Musik und Reden und allem Möglichen. Und die Kathedrale, das ist eher so ein klassizistischer Bau, da wundert man sich vielleicht, man stellt sich da so Atom, Gotik, irgend sowas vor. Nee, überhaupt nicht, das ist gerade mal 200 Jahre alt. Und dann geht da so ein Boulevard weg, 19. Jahrhundert, man fragt sich, nur gerade, was ist das denn? Aber auf der anderen Seite so ein Gewirr von Gassen, dann so ein Denkmal mit einem Menschen drauf, Schwert in der Hand, der stürzt da fast runter, denkt man immer. Der legendäre Stadtgründer Gediminas. Und im Hintergrund drei Hügel, auf einem stehen drei weiße Kreuze, auf dem nächsten ein alter Backsteinturm. Also wenn man auf dem Kathedralenplatz steht, dann hat man so dieses Gewirr, dieses Gewimmel, was Vilnius über Jahrhunderte ausgemacht hat und bis heute ausmacht, auf einen Blick.
Dort in der Nähe soll es auch eine berühmte oder gern genutzte Einkaufsstraße geben. Was kauft man in Vilnius? Was shoppen die Leute dort? Wie sind die unterwegs?
Ja, also es gibt viele Einkaufsstraßen, und ganz berühmt ist natürlich Leinen. Nicht nur für Vilnius, sondern für das gesamte Baltikum, muss man sagen. Ja. Leinen, und da müssen die alles draus. Servietten, Tischtücher, Anzüge, Hemden, Kissenbezüge, was immer man sich vorstellen kann aus Leinen. Das gibt es da entweder Leinenfarben, sage ich mal, oder bunt oder mit Blümchen drauf oder Mustern, Ornamenten, geometrisches. Leinen, das ist das eine, was man auf jeden Fall dort kaufen kann. Auch rein praktisch eben, nicht nur als Deko und ja. Touri, Mitbringsel. Und Bernstein, der wird zwar nicht in Vilnius sozusagen aus dem Meer gefischt, Vilnius liegt ja nicht am Meer, aber der Bernstein ist natürlich da auch überall allgegenwärtig, und die Einheimischen tragen den auch gerne und man sieht ihn da im Alltag. Und es ist auch nicht nur so, dass der so altmodisch daherkommt, wie wir den vielleicht aus Omas Schluckkästchen in Erinnerung haben.
Ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast gelesen, dass man sich in Vilnius bei den zahlreichen Cafés und Restaurants, auch den kleinen Geschäften, von denen du gerade gesprochen hast, unbedingt die Hinterhöfe anschauen soll. Warum sind Hinterhöfe dort so wichtig oder so schön in Vilnius, und was macht sie so besonders?
Ja, das ist ein sehr interessanter Punkt, und das ist was, was Vilnius vielleicht auch ein Stück weit unterscheidet von anderen Städten. Gerade wenn ich jetzt ans Baltikum denke, da gibt es ja große Hansestädte, Riga oder Tallinn, Reval und so. Aber Vilnius war eben historisch gesehen gar keine Hansestadt. Hatte zwar Verbindungen, aber das war was anderes, hatte auch andere Formen von Stadtrechten. Das hat das Stadtbild eben geprägt. Man hat da ganz viele Häuser oder fast, möchte ich sagen, Gehöfte. Mhm. Das klingt jetzt sehr bäuerlich, soll es nicht. Aber stell dir vor, in alter Zeit, irgendein Magnat hat sein großes Landgut und baut sich dann die Stadtresidenz. Und das ist so ein bisschen dann übertragen. Das Gehöft in der Stadt, natürlich aus Stein. Und da stehen vorne repräsentative Häuser. Dann kommt die Toreinfahrt und hinten dran waren dann die Innenhöfe und so weiter. Und da hatte man dann entweder Lager, weitere Wohnhäuser oder den Abstellplatz für die Kutsche. Und daraus haben die Menschen eben heute was gemacht. Wohnungen, manchmal wunderbare Oasen, wo Blumenbeete wachsen oder irgendein dicker Baum steht da seit ewigen Zeiten rum. Oder es sind eben kleine Handwerksbetriebe da, Kunsthandwerk oder Cafés oder Freilichtbühnen in kleinerem Rahmen. Das ist schon sehr charakteristisch.
Reden wir doch mal über die Menschen, die dort leben. Was unterscheidet die Menschen in Vilnius von denen beispielsweise in Berlin, in der Stadt, in der du lebst?
Also, es ist natürlich immer eine generelle Identitätsfrage, denke ich. In Vilnius ist schon auch, also litauische Symbolik glaube ich, stärker ausgeprägt, als es in Berlin unbedingt Deutsche wäre, wenn ich das so salopp sagen kann. Aber in Vilnius kommt auch dazu, dass die Leute wissen, sie leben in einer Stadt, die eben sehr viele Umbrüche durchgemacht hat. Und das ist eben eine Stadt mit einer Bevölkerung, die auch recht gemischt ist. Der größte Anteil, das sind die Litauer, klar, ja. Könnte man ja auch vermuten, wenn es die litauische Hauptstadt ist. Das war aber nicht immer so in dieser Stadt. Die waren mal eine winzige Minderheit von 3% nur in dieser Stadt. Es gibt eine weitere Gruppe, das sind die Polen, die in und um Vilnius relativ stark vertreten sind. Es gibt aber auch eine Bevölkerungsgruppe der Belarussen, historisch, aber auch modern, weil gerade ganz viele aus Belarus seit einigen Jahren dort ins Exil gehen nach Litauen. Es gibt eine belarussische Exiluniversität, ein Gemeindezentrum. Die belarussische Opposition, Svetlana Tichanowskaja, die hat da ihren Hauptexilsitz und dergleichen mehr. Das heißt, Vilnius ist sich bewusst, es liegt in einer, also auf der Landkarte einfach in einer Lage, in der ganz viele Menschen in diese Stadt gekommen sind oder sich eben in dieser Stadt aufhalten. Und das verweist auch so ein bisschen auf die Geschichte und die Relevanz. Litauen ist ja heute ein sehr kleiner Staat und Vilnius liegt fast am Rande, fast an der Grenze da im Osten zu Belarus. Und da kann man sich fragen, warum ist das so? Und historisch ist das Vilniuser Bewusstsein bis über, sagen wir mal, Kiew hinaus ausgeprägt. Hängt alles mit der Geschichte zusammen.
Du hast es eingangs erwähnt, du hast eine Zeit lang dort gelebt. Du hast auch Freunde und Bekannte, die du besuchst, wenn du in der Nähe bist. Was macht ihr denn gemeinsam, wenn du da bist, wenn ihr freie Zeit habt? Also da steht keine Arbeit an, da ist möglicherweise Wochenende, ihr wollt ein bisschen was erleben. Was habt ihr da vor? Was nehmt ihr euch vor? Was steht für euch als erstes auf dem Zettel?
Ja, also ich gehe sehr gerne mit den Leuten, die ich da gut kenne, spazieren und die mit mir auch. Und der schöne baltische Sommer macht es auch sehr einfach. Es ist wirklich oft sehr herrliches Wetter. Und Vilnius bietet so viele Möglichkeiten zu spazieren, das ist immer wieder eine Freude und wir können immer wieder was Neues entdecken, sowohl ich als Gast, heute nur noch Gast in der Stadt, als auch meine Freunde dort, auch die entdecken immer wieder was Neues. Es gibt so wunderbare Stadtteile aus Holzhäusern zum Beispiel und dergleichen. Also das ist das eine, spazieren gehen, essen gehen. Ich mag die litauische Küche, die ist ein bisschen deftig, ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber ich mag sie sehr. Und reden. Also sich gegenseitig aus dem Leben erzählen, was man halt so macht mit Freunden und Bekannten. Und was vielleicht auch interessant ist, gemeinsam was unternehmen. Jeder Litauer ist in gewisser Weise nämlich auch ein Künstler.
Oh.
Entweder malen die, also nicht professionell in dem Sinne, entweder malen die oder schmieden was oder irgendwas. Und einer, das ist der Sohn einer befreundeten Familie, der ist begeisterter Hobbybäcker zum Beispiel.
Hobbybäcker?
Eigentlich ist der Physiker von der Ausbildung her. Und sagt dann immer, das ist gar nicht lange her, da hat er Brot gebacken und es war wunderbares Brot. Ich würde also das stapelweise kaufen, aber es hält sich ja nicht so lange. Und ich habe ihn gefragt, wie hat er das gemacht? Und dann sagt er, naja, es ist die Exaktheit. Ja, als Physiker, ganz exakt. Und es ist die Intuition, die trotzdem eine Rolle spielt. Wunderbares Brot, bin ich heute noch so von begeistert, dass ich eben davon erzählen kann. Also gemeinsames Unternehmen in unterschiedlicher Weise, das ist das Schöne dort.
Wie nennt man die Menschen, die in Vilnius leben? Haben die so eine Bezeichnung?
Ja, also die Vilniuser, die Vilnenser.
Vilnenser.
Also unterschiedlich.
Du hast vorhin vom Sommer in Vilnius geschwärmt. Ist das so die beste Jahreszeit, um die Stadt zu erleben? Oder ist möglicherweise vielleicht auch der Frühling ganz reizvoll, der Herbst?
Das sind schwere Fragen, denn es gibt so viel Schönes zu jeder Jahreszeit, fast jeder Jahreszeit, würde ich sagen. Der Frühling ist tatsächlich besonders schön. Er kommt ja ein bisschen zeitversetzt. Also wenn ich hier den ersten Frühling in dem Sinne habe, den unseren normalen deutschen Frühling, und dann fahre ich nach Vilnius und so, und da blüht dann der Flieder auf einmal schon wieder. Bei uns ist das schon vorbei und da kommt das dann. Und die Kastanien sind auch ein bisschen später. Das heißt, im Frühling, im baltischen Frühling hinzufahren, so Mitte, Ende Mai, sage ich mal, das ist schon wunderbar, weil da alles nochmal frisch ist. Alles blüht, dieses Grün ist frisch, die Knospen sind da und so weiter, weil das ein bisschen zeitversetzt ist. Der Sommer, aber der baltische Sommer ist halt gerade in Vilnius dieses, also Kontinentalklima schon. Das heißt, man hat oft trockenwarme Sommer und sehr stabile Wetterlagen. Sehr stabil. Also wenn sich das einmal so diese Hochdruckgebiete oder was da festgesetzt haben, dann hat man 3 Wochen Sonnenschein.
Das heißt also für dich als Reiseleiter ist es auch ein bisschen planbarer. Ist ja eigentlich von Vorteil, oder? Wenn eine Wetterlage recht stabil ist, dann weißt du, worauf du dich einlässt mit deinen Gästen. Wenn ihr loszieht, dann musst du auch nicht damit rechnen, dass ihr von einem Regenschauer überrascht werdet.
Ja, also so ein ganz spontaner, einfacher Regenschauer, der ist dann eher nicht zu erwarten. Das stimmt, klar, man sieht dann irgendwann nach einer Woche Sonne und schönem Wetter, zieht sich mal der Himmel abends zu, dann gibt es ein Gewitter. Alles entlädt sich und dann ist auch wieder gut. Das ist das Schöne. Umgekehrt kann es natürlich auch sein, ich will jetzt niemandem Angst machen, dass sich mal für eine Weile eben dann 3-4 Regentage versammeln. Auch das ist ja eine stabile Wetterlage. Ja, das gibt's auch.
Auch planbar für dich.
Also da hat man keine Garantie, aber an sich finde ich sehr schön auch, übrigens, was die Temperaturen angeht, ich bin nicht so der Hitzefan und mag es da sehr, dass wir da im Baltikum in Vilnius, na, so bei 25, 28 Grad in der Regel. Also es gibt leider, also was heißt leider, ist meine Bewertung. Manche mögen es vielleicht auch jetzt, diese Ausreißer, 30 Grad und mehr. Ich mag das nicht, aber das ist nicht die Regel. Das finde ich sehr sympathisch.
Ja, finde ich auch. Also 28 Grad, finde ich, ist für Reisen die optimale Betriebstemperatur. Alles andere macht es ja auch ein bisschen anstrengender. Also insofern wäre das auch von den Temperaturen her meine Gegend. Jürgen, wenn wir heute in Vilnius unterwegs wären, was fällt denn auf? Wie präsentiert sich die Stadt gerade, wenn wir durch die Straßen laufen würden? Was müsstest du mir erklären, weil es möglicherweise Fragen aufwirft?
Die Stadt präsentiert sich einerseits ja mit ihrem historischen Gesicht, das sie sehr pflegt, und dann aber auch mit Innovationen, sage ich mal, architektonischen. Es gibt ein ganzes Neubauviertel auf der anderen Seite des Flusses, des Hauptflusses Neris, der durch die Stadt fließt, Glas, Stahl, Beton, Hochhäuser. Da stellt sich die Frage, wie kommt das? Also ist da jetzt massenweise Geld oder was ist das für eine neue Stadt, die da neben der alten entsteht und also schon zum Teil ja auch entstanden ist in den letzten 10, 15 Jahren? Das ist sicher erklärungsbedürftig. Das ist so das Stadtbild, was auffällt, und gerade in der letzten Zeit, seit 2 Jahren mittlerweile, muss man sagen, gibt es eine ganz massive auch Präsenz ukrainischer Symbolik in Vilnius und darüber hinaus. Das findet sich dann weiter bis Riga, Tallinn, Helsinki und so weiter. Also wenn man in der Altstadt ist, sieht man, in übertrieben gesagt jetzt ein bisschen, aber in jedem zweiten Fenster die ukrainische Fahne hängen. Vor den Balkonen auch, es gibt ganz viele so Fahnenmasten oder für öffentlichen Gebäuden. Und man sieht auch tatsächlich viele Ukrainer. Und wer sich zutraut, die Sprachen zu unterscheiden, bekommt das dann auch hin, dass man das also hören kann. Man sieht sie im Stadtbild natürlich, einfach weil sie da als Passanten hin und her gehen oder einkaufen gehen. Die müssen ja leben. Man sieht sie als Leute, die auch Spenden sammeln, die vielleicht eine Spendenbox dabei haben oder ihre Fahne um die Schultern, blau-gelb. Und wir sehen sie als Reiseleiter und als Gäste natürlich auch in Cafés und Restaurants, weil sie dort arbeiten. Sieht man dann am Namensschild. Wenn da ein Name draufsteht, der offensichtlich nicht litauisch ist, dann ist es oft ein ukrainischer.
Macht sich denn diese besondere Situation mit der Ukraine eigentlich bemerkbar im Wesen der Menschen, sowohl bei den Ukrainern als auch bei den Litauern? Also sind Sie deswegen möglicherweise etwas nachdenklicher?
Also es gibt sicher eine gewisse Nachdenklichkeit gegenüber der gesamten geopolitischen Lage, aber die ist nicht neu. Die gibt es in Litauen schon sehr lange, aber das ist dann nicht so, dass die Litauer oder die meisten, ich kann ja nicht für alle sprechen, aber mein Eindruck und auch Umfragen und so zeigen, die meisten sind doch optimistisch und waren das auch. Also Beispiel, hey, was ist mit der Abhängigkeit von Öl und Gas und so von Russischem? Da bauen wir halt ein Flüssiggasterminal. Das haben die 2015 gemacht, ja, als wir zum Beispiel noch lange nicht daran dachten und uns auf Pipeline-Gas verlassen haben. Also Nachdenklichkeit ja, aber daraus folgt Aktion. Nicht Rückzug, nicht Ängstlichkeit, das ist mein Eindruck, sondern hey, wir tun was und wir können aus einer Situation, ob sie schlimm oder ernst oder tragisch ist, etwas machen. Und ich habe den Eindruck, dass die Menschen in Vilnius, in Litauen auch mit dieser akuten Situation so umgehen, dass sie sagen, ja, wir nehmen das jetzt in die Hand. Es gibt viele Flüchtlinge, wir müssen denen helfen und das tun wir, weil wir wissen, dass wir was Gutes damit bewirken können. Ja, diese Solidarität, die ist ganz enorm.
Also das klingt für mich grundsätzlich optimistisch, positiv. Das ist toll.
Ja, auf jeden Fall.
Jeder Reiseleiter hat ja so seine Vorlieben. Die einen gehen möglicherweise gerne in die Kirche, andere ins Museum, wieder andere möglicherweise auch zu Konzerten. Vielleicht aber einfach nur auf den höchsten Berg am Stadtrand, um den Sonnenaufgang zu genießen. Wo wirst du sentimental? Wo geht dir als Reiseleiter das Herz auf?
Es gibt verschiedene Punkte und ich sage mal so, es ist ja ein kleiner Unterschied, ob ich vielleicht mit der Gruppe unterwegs bin oder ob ich gerade Freizeit habe und sage so, jetzt weiß ich, ich kann jetzt irgendwas machen für mich auch. Dann gehe ich zum Beispiel in Vilnius sehr gerne ins Grüne und gehe hinter der Kathedrale auf den einen Berg, den ich vorhin schon mal erwähnte, mit den 3 Kreuzen. Von da aus hat man einen wunderbaren Blick, ob mit oder ohne Sonnenuntergang, auf die gesamte Stadt. hat aber rundherum eine Atmosphäre, als stünde man im Wald. Es ist eben ein begrünter Hügel, man ist im Park, unten fließt ein kleiner Bach und das ist einfach so ein Ruhepunkt, sage ich mal. Und wenn ich dann von diesem Hügel zur anderen Seite wieder runterkomme, dann komme ich an der Kunstakademie vorbei in einen Stadtteil, der heißt Hinterm Fluss. Mhm. Das ist hinter diesem Flüsschen Ujupis, so eine Art Künstlerrepublik. Und da kann man dann so ein bisschen die Seele baumeln lassen. Dann setze ich mich vielleicht noch gerne in ein Café. Das hat so eine schöne Terrasse an der Villenerle, wo das Wasser plätschert. Und dann gehe ich wieder ins Hotel und bin frisch und munter und weiß, aha, jetzt habe ich meine Kräfte wieder beisammen für die Gruppe, für den nächsten Programmpunkt und so. Das ist natürlich so ein Punkt, der braucht ein bisschen Zeit, weil man da nicht in 3 Minuten auf diesen Hügel läuft und wieder runter. Jedenfalls ich nicht. Soll ja auch ein bisschen entspannen. Das wäre so ein Punkt in Vilnius, der mir sehr, sehr gut gefällt.
Du warst schon ganz oft da. Du kennst die Stadt wie deine Westentasche, wie man früher mal gesagt hat. Schafft es Vilnius trotzdem noch, dich zu überraschen?
Schafft es immer wieder.
Ja.
Denn es ändert sich an so vielen Stellen so vieles. Immer noch seit 30 Jahren, also seit Litauen wieder unabhängig ist, muss man sagen. Es ist ein ständiger Wandel. Deshalb ist es auch für mich ganz oft immer wieder so, ich biege um eine Ecke und denke, hier war doch dies und das und hoch. Auf einmal hat da was Neues aufgemacht. Auf einmal hat sich da was verändert. Auf einmal ist da irgendein Laden oder kein Laden mehr. Das gibt's ja auch. Mhm. Irgendwas verschwindet,
ja.
Wo man dachte, ach, das gab's ja immer.
Ist wie bei uns.
Ja, also von daher immer wieder Überraschungen und der Wandel ist sehr, sehr schnell.
Studioso steht ja dafür, Reisen besonders intensiv zu erleben. Was kann ich denn mit dir als Gast ganz intensiv erleben? Da sind wir eigentlich wieder am Anfang. Du erinnerst dich das Unvergessliche. Ja? Was würde hängen bleiben bei einer Reise mit dir?
Was hängen bleiben sollte, was mich freuen würde, wäre, wenn so unter einem Begriff ganz viel hängen bleibt, den ich gerne Perspektivwechsel nenne. Ich denke, was Gäste gewinnen können, wenn sie mit mir oder Kolleginnen und Kollegen dort unterwegs sind, ist die Erkenntnis, dass man vieles auch anders sehen kann, als man es zu Hause sieht. Das mag auf den ersten Blick banal klingen, aber wir haben eben schon gesprochen, es gibt gewisse geopolitische Bedingtheiten und historische Erfahrungen auch. Und man kann auf viele Themen, über die wir auch reden und seit Jahren reden und geredet haben, auch aus anderer Perspektive sehen. Und wenn dieser Perspektivwechsel gelingt, dann ist das für mich ein Erfolg. Welche Mosaiksteinchen dann jeder Gast, jeder, der mitreist, konkret für sich in sein Gepäck packt und zu Hause da ein Bild baut, das ist wahrscheinlich dann bei jedem anders. Ob das der Eindruck ist von den Vilniuser Kirchen, ob das die Eindrücke sind, sagen wir, von den ukrainischen Fahnen überall. Ob das der Eindruck ist, ach was, die haben schon ein Flüssiggasterminal. Ob das dieser Kontrast ist zwischen Moderne in Vilnius und diesen mittelalterlichen Gässchen. Es gibt so viele Facetten und Mosaiksteinchen. Was mir wichtig ist, als Reiseleiter zu vermitteln, aha, man kann den Stein umdrehen. Und dann sieht irgendetwas oder ein Teil dieser Welt vielleicht anders aus. Man muss das nicht schön und gut finden und nicht richtig. Dann kann man es ja wieder zurücklegen. Das ist auch okay. Aber ich sehe so ein bisschen meine Aufgabe darin zu sagen, schaut mal, könnte versucht sein, das um diese Ecke herum wahrzunehmen oder um jene Ecke. Vielleicht auch nicht.
Das wäre eigentlich ein fantastisches Schlusswort, ein Plädoyer für die Stadt Vilnius, irgendwas du hier gerade geliefert hast. Aber ich will versuchen, zum Schluss noch eine kleine schöne Geschichte aus Vilnius herauszukitzeln, wenn du eine hast. Gab es mal ein Erlebnis, an das du dich besonders gerne zurückerinnerst? Also vielleicht etwas, das du bei einem Glas Wein deinen Gästen in diesem Jahr erzählst oder erzählen würdest?
Also es gibt so viele Geschichten, da sind wir wieder bei den Mosaiksteinchen und Facetten. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die aus Vilnius hängen bleiben können. Es ist die Stadt der Engel. Man sieht da wirklich Engel an manchen Ecken sitzen. Lasst euch überraschen, fahrt hin, schaut euch die Engel an. Es gibt eine Wunderstadt. Stebuklas ist das litauische Wort für Wunder. Da erfüllen sich Wünsche und ich bin nicht abergläubisch, aber es kam tatsächlich mal eine Dame aus einer Reisegruppe. Wir waren da, das ist auch in der Nähe der Kathedrale und da kann man sich dann auf diesen Stein stellen und im Kreis drehen und sich was wünschen. Die kam später im Laufe der Reise zu mir und sagte, stellen Sie sich vor, der Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Sie hat mir nicht verraten, was sie sich gewünscht hat, aber seitdem stehe ich diesem Pflasterstein mit dem Wort Stebuklas für Wunder etwas anders gegenüber. Vielleicht ist ja was dran. In Vilnius ist alles möglich.
Lieber Jürgen, vielen Dank für die Einblicke in deine Arbeit bei Studiosus. Jetzt wissen wir, wie du mit deinen Gästen intensiver erlebst. Danke dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl du ja eigentlich schon in den Vorbereitungen möglicherweise für die nächste Reise steckst, wie du verraten hast. Danke fürs Lustmachen auf Vilnius.
Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit, eine tolle Reisesaison und alles Gute für die Zukunft. Tschüss, bis zur nächsten Folge.
Intensiver Leben, der Reisepodcast von Studiosus.